Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute sind wir wieder im Videopodcast-Studio bei Funke und mir gegenüber sitzt Anastasia Barner. Das heißt, wenn ihr gerade den Podcast nur hört, dann switcht doch mal auf YouTube und schaut uns zu, denn ich glaube, es lohnt sich auch manchmal, uns zuzugucken, je nachdem, was wir heute noch so besprechen. Schauen wir mal. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Wenn ihr Anastasia noch nicht kennt, dann eine kurze Info zu Anastasia. Sie ist Gründerin von Fementor, Autorin von Gegründet, Startup-Szene Uncovered. In dem Buch darf ich auch Teil dessen sein. Sie ist TEDx-Speakerin, großes Live-Goal von mir auch, by the way, und Gen-Z-Expertin. Also ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viel zu besprechen und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Anastasia, die erste Frage von New Work Now ist immer, womit hast du dein erstes Geld verdient? Und ich bin richtig gespannt, was du jetzt sagst und wie alt du warst, als du das gemacht hast.
Ich habe Kinderarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mit 6 Jahren meinen ersten Gehaltscheck bekommen. Ich habe angefangen als Jugend- oder als Kinderstar, Kinderschauspielerin im Theater, dann der Oper und dann bei Film und Fernsehen teilzunehmen und habe auch viele Werbespots gedreht. Und habe da ziemlich gut verdient am Anfang, bis ich dann irgendwann nicht mehr Kinderschauspielerin sein konnte, weil ich dann ins Teenie-Alter kam. Und mein erster Gehaltscheck war, glaube ich, damals von der Deutschen Staatsoper. Ja, von der Staatsoper Berlin, wo ich Komparsin war und irgendwie Papagena gespielt habe und diese ganzen kleinen Mädels, die da rumgesprungen sind, und das halt echt immer abends. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist dann doch etwas viel neben der Grundschule.
Wahnsinn, also da warst du schon früh, du bist generell auch früh mit allem, ja. Du hast mit 2019 Fementor gegründet, da warst du gerade mal 20 Jahre alt und das ist, falls ihr Fementor noch nicht kennt, auf jeden Fall, natürlich müsst ihr vorbeischauen, alles in den Shownotes verlinkt, aber es ist eine Reverse-Mentoring-Plattform und zwar die erste in Europa, also erstmal Wahnsinn dazu.
Dankeschön.
Und wie kam es, dass du gesagt hast, ich gründe das jetzt, was hat dich dazu motiviert?
Pure Naivität. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, ich wollte ursprünglich Schauspielerin werden oder Journalistin. Ich habe lustigerweise für Funky, also das Jugendmagazin der Funke Mediengruppe, lange geschrieben.
So schließt sich der Kreis.
Hi Leute, endlich mal nicht nur im Studio, sondern auch in der Redaktion. Und für mich war eigentlich der Punkt, dass ich eine Idee hatte. Ich war ein Teil von der Startup-Szene in dem Sinne, dass ich Freunde in der Startup-Szene hatte. Und das waren alles Jungs. Und irgendwann saß ich auf dieser Party und dachte, es kann doch nicht sein, dass ich immer das einzige Mädchen bin. Und die Jungs waren bereit. Die meinten alle, hey, kennst du nicht Gründerin? Du hast doch ein großes Netzwerk. Und ich bin jemand, wenn ich mich über was beschwere, nämlich, dass es keine Gründerin gibt, dann aber nur, wenn ich selber ändere und was mache dagegen. Und ich habe gesagt, okay, dann gründe ich halt eigentlich mein eigenes Startup. Kann ja nicht so schwer sein. War es dann auch tatsächlich nicht, zumindest der Anfang. Und dann fing alles an. Und jetzt 4 Jahre, fast 5 Jahre später sitze ich da und denke mir so, was ist da eigentlich gerade passiert? Aber ich muss sagen, dass die Gründung und auch generell in die Startup-Szene zu kommen für mich ein sehr, wie gesagt, naiver Schritt war. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich dachte, ich kann eine eigene App programmieren. Ich probiere das einfach mal selber zu Hause. Dass eine App programmieren auch ziemlich teuer werden kann, habe ich erst danach gelernt und habe mich dann für eine Website entschieden. Ich glaube aber, dass dieses ganze Thema, wie gründest du, dass jeder so eine individuelle Geschichte hat. Und das Lustige ist, die Leute in meinem Umfeld, die erfolgreich gegründet haben, haben meistens gegründet, weil sie eine Idee hatten und eine Lösung für ein Problem und nicht umgekehrt, dass sie dachten, ich suche jetzt ein Problem, was ich lösen kann, damit ich auch ein Startup-Gründer oder Startup-Gründerin werden kann. Und es ist schon erschreckend zu sehen, dass gerade ein Drittel der Generation Z gründen möchte. Also meine Generation wünscht sich meinen Berufswunsch, das andere ein Drittel möchte Influencer sein, was ich auch zu einem gewissen Grad bin, genau wie du. Mhm. Und da zu sitzen, denken, Leute, ein Startup durchzuhalten, du brauchst Tank und dieser Tank ist meistens die Motivation, was zu ändern und nicht einfach zu sagen, ich will Startup-Gründer oder Gründerin werden.
Ja, ist ein schöner Gedanke, so, ne? Weil viele, glaube ich, sehen einfach so Startups und denken, boah, wie cool, ich will auch Gründerin sein und such mir jetzt irgendwas, um dann mich Gründerin von nennen zu können. Und ja. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Sagst du ja auch.
Ja, es ist nicht der falsche, aber es ist auf jeden Fall eine Art zu gründen, wo die Scheiterquote ziemlich hoch ist. 9 von 10 Startups scheitern. Und wenn man sich das mal ins Gedächtnis ruft und eben nicht nur auf die Medien schaut, wo eben über die 1% geschrieben wird, die erfolgreich sind, oder 10%, da muss man einfach mal realistisch hingehen und sagen, klar liest man immer die Erfolgsgeschichten, wie viel Geld die Person raised, aber das Geld landet nicht auf deinem Konto. Das musste ich auch schmerzlich erfahren und habe mich dann gegen ein Investment entschieden. Und ich glaube, wenn wir einfach mehr ehrlich darüber reden, was es heißt zu gründen und das auch in der Verantwortung der Gründer und Gründerinnen liegt und der Personen, die eben eine Reichweite haben und eine Mission teilen können, die halt auch mal sagen, es ist schwer. Und ich habe viele Freunde verloren, die in eine Insolvenz gerutscht sind, ein Burnout oder sonstiges. Dass wir darüber reden müssen, ist der erste Schritt, dass die Leute vielleicht realisieren, Startup gründen ist vielleicht doch nicht das Beste.
Auf jeden Fall. Wie ist das denn? Du hast mir irgendwann mal erzählt von dem kleinen Buch von deiner Mama, was sie dir mit auf den Weg gegeben hat, mit ganz, ganz vielen Kontakten, was sie dir irgendwann gegeben hat. Das ist wirklich, das werde ich für immer mit dir assoziieren und mit dir und deiner Mama verbinden. Deine Mama übrigens auch sehr coole Frau.
Hätte ich mitbringen können. Nächstes Mal sagst du Bescheid.
Und hat dich das nochmal so bestärkt zu gründen, weil du wusstest, du hast deine Mama und die Kontakte von ihr im Rücken?
Also ich habe zu meinem 18. Geburtstag ein Kontaktbuch geschenkt bekommen, das war mein Geschenk und ich dachte damals, was ist das denn für ein blödes irgendwie Geschenk?
Glaube ich.
Erstmal so ein grünes, hässliches, altes Notizbuch mit handgeschriebenen Kontakten drin und habe dann den Wert verstanden und habe verstanden, okay, das ist gerade das Geschenk für meine Zukunft. Das ist kein Geschenk im materiellen Sinne, wo ich jetzt sage, ich bekomme ein Schmuckstück geschenkt, was ich dann zu meinem 18. Geburtstag dann an mein Kind irgendwann weitergebe, sondern es ist ein Geschenk, was das Investment meiner Mutter ist. Das Investment von Zeit, vielen Jahren von Berufserfahrung, was ich einfach auf zu Füßen gelegt bekomme, im wahrsten Sinne des Wortes oder auf dem Silbertablett serviert. Und ich bin auch häufig zum Thema Erbe eingeladen in Talkshows und Thematiken. Und was ganz, ganz häufig vergessen wird, ist, dass bei mir beim Erbe nicht um Geld geht. Es geht ums Netzwerk, was ich vererbt bekommen habe von meiner Mutter, als sie sozusagen, als ich mein 18. Lebensjahr beschritten habe. Und es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Netzwerk, Kontakte, Wissen, was wir von unseren Eltern bekommen, einfach selbstverständlich, das ist auch ein Teil unseres Erbes. Es ist nicht immer nur finanzieller Natur. Und es hat mich insoweit bestärkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe einen Vorteil durch dieses Kontaktbuch. Ich habe den Vorteil, dass ich entweder die Agentur übernehmen kann, eine PR-Agentur, dass ich einen Job finden kann. Viel einfacher als vielleicht jemand, der sich mit einem klassischen Bewerbungsschreiben bei einer Firma bewirbt, wo er niemanden kennt. Ich kannte zumindest dadurch schon Leute. Und gleichzeitig war aber der Moment, wo ich dachte, ich habe mich dafür geschämt. Und ich dachte, gerade in Deutschland, wo wir eine extreme Neidgesellschaft haben, dachte ich mir so, ich habe ein Privileg, ich muss mich jetzt dafür schämen. Ich darf dieses Privileg nicht nutzen, weil das ist ungerecht, das ist ungerecht anderen gegenüber. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich mit diesem Kontaktbuch machen? Und 2 Jahre später hatte ich die Idee zu Fermentor eben zu sagen, ich habe dieses Netzwerk und ich kann jetzt einen Job von diesen 100 Kontakten nehmen und die 99 Jobs verfallen. Oder ich kann diese 100 Kontakte nehmen, kann die auf eine Plattform setzen und sagen, ihr bekommt Zugang zu dem Netzwerk und jeder von euch, 100 Leute kriegen einen Job dadurch und dadurch kommt nochmal eine Person neu rauf auf die Plattform, dann gibt es 101 Jobs und so weiter und so fort. Und das war eigentlich meine Hauptmotivation zu gründen, dieses Privileg zu nutzen und was Besseres rauszumachen, nicht für mich, sondern für alle anderen.
Sehr smart und ehrt dich auch, dass Dankeschön. Du uns alle daran teilhaben lässt. Ich habe auch letztens, weil du gerade meintest, du hast dich geschämt, das zu nutzen, hat mir eine Freundin erzählt, sie sucht einen Job und dann habe ich angeboten, okay, wenn ich dir irgendwie netzwerkmäßig helfen kann und Intros machen kann, sag mir gerne Bescheid. Und dann hat sie gesagt, nein, ich möchte das selbst schaffen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja auch schön und gut, aber dann dauert es auch einfach länger und warum profitierst du nicht davon? Und dann meinte sie, ja, aber ich habe gelernt, dass ich das alles aus eigener Hand schaffen muss und das ist ja, finde ich, einfach ein Ansatz, den wir gar nicht brauchen. Also das bedeutet ja nicht, nur weil du mir jetzt beispielsweise einen Kontakt verschaffst, dass ich dir für immer dankbar sein muss in meinem ganzen
Doch,
Leben.
Doch, hallo, klar.
Und das ist jetzt nicht mein eigenes Ding ist, weil ich habe dann auch zu ihr gesagt, ich kann dir eine Tür öffnen, aber durchgehen musst du selbst. Wie siehst du das?
Total. Das ist lustigerweise ein Spruch, den ich sehr, sehr gerne verwende, weil ich auch sage, Mentoring ist nicht die Lösung. Mentoring ist ein Tool, was dir zur Seite steht, wo du nach Hilfe fragen kannst. Und Mentoring oder zumindest für Mentor mit Reverse Mentoring ist, wir sind der Schlüssel zu einer Tür und du musst selber das Schloss umdrehen, du musst den Schlüssel reinstecken, du musst die Arbeit reinsetzen, aber du kriegst den Schlüssel und du musst ihn nicht erstmal suchen. Und das ist so eine, für alle Gamer, die jetzt zuhören, ist das der Cheatcode. Das heißt, du fängst nicht bei Level 1 an, sondern du kannst bei Level 12 starten und hast sozusagen einfach die Möglichkeit, mit mehr Tools und mehr Wissen auch an der Hand zu gründen, in den Job zu starten und so weiter. Und erfolgreich gesehen oder statistisch gesehen bekommst du eher einen Job, wenn du über eine Empfehlung reinkamst. Das heißt, ich finde, nach Hilfe fragen ist mit einer meiner größten Stärken und das auch anzunehmen. Und gerade auch in Deutschland, wo wir eben dazu erzogen werden, rein theoretisch oder anerzogen werden, dass du alles selber schaffen musst, dass du nicht nach Hilfe fragen kannst, wenn du das weiß ich nicht, wenn du Unterstützung bekommen hast, ist nicht wert. Das ist totaler Fehlglaube. Deswegen, wir müssen wirklich daran arbeiten, nach Hilfe zu fragen. Das ist ja auch das Thema New Work und neue Arten, miteinander zu kommunizieren. Du kommst nicht in die Führungsposition, wenn du nicht Unterstützer und Unterstützerin hast. Du brauchst manchmal Hilfestellung und du musst aber auch bewusst danach fragen.
Ja, und mit Mentoring förderst du ja auch lebenslanges Lernen. Ne? Man kann sich weiterbilden, was ja auch ganz wichtig bei New Work ist, dass du einfach immer offen dafür bleibst, dich weiterzubilden und zu gucken, okay, wie kann ich mich selber optimieren oder andere Dinge optimieren? Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben da auch in Folge 26 schon mal drüber gesprochen mit Karin Heinzel, die du ja auch kennst von MentorMe. Und da haben wir auch über Reverse Mentoring gesprochen. Jetzt erzähl uns doch mal für diejenigen, die jetzt gerade zuhören oder schauen, was bedeutet Reverse Mentoring und wie geht ihr dabei Fementor vor?
Also für die, die zuschauen, Reverse Mentoring ist sozusagen der Zusatz zum klassischen Mentoring. Also das heißt, im klassischen Mentoring hast du einen Mentor, der über dir steht, der sozusagen Wissen hat, was du einfach aufgrund deines Alters, deiner Lebenserfahrung noch nicht haben kannst. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, ein Altersgefälle zu haben im Mentoring. Und beim Reverse Mentoring geht es darum, die ältere Person, die sozusagen in der Mentor- oder Mentorin-Rolle ist, bekommt meistens nichts zurück, außer vielleicht ein Dankeschön oder hey, du hast mir geholfen. Und wir haben gesagt, können wir das nicht auf eine Ebene schieben? Das heißt, beim Reverse Mentoring begegnen sich beide Personen auf Augenhöhe, auch wenn sie aus einer anderen Generation kommen, aus anderen Wissensständen und lernen voneinander. Und gerade in der heutigen Generation und generellen Zeit, wo es so einen extremen Generationskonflikt gibt, ist es eine tolle Art, sich auszutauschen, mehr über eine andere Generation kennenzulernen. Die jüngere Mentee oder Person, die lernen möchte, bekommt Wissen, Zugang, Netzwerk von der Person, aber gleichzeitig bekommt der Mentor oder die Mentorin auch einen Zugang zu der Generation, der jüngeren Generation, bekommt Einblick in die Generation, bekommt Einblick in soziale Medien, wie denkt ihr, wie tickt ihr? Und wir haben wirklich schon Mentor- und Mentee-Paare gehabt bei Fementor, wo die Mentorin am Ende mehr gelernt hat von ihrer Mentee als umgekehrt. Und dadurch haben wir halt auch gesehen, das Alter spielt gar nicht so eine große Rolle, wenn es um den Lerneffekt geht. Und jemand, der jung ist, kann sich mehr mit Finanzen auskennen als jemand, der schon lange in der Geschäftsführerstelle oder Position ist, der aber sich nie mit da auseinandergesetzt hat oder Kindererziehung oder auch gerade Themen wie schaffe ich es, einen Karriereaufstieg zu haben mit Kind. Du kannst es einfach nicht wissen, wenn du noch kein Kind auf die Welt gebracht hast und nicht diese Thematiken kennst und da auch Hilfestellung zu geben, wie ist beides möglich oder wie ist es auch möglich, sich für das eine oder andere zu entscheiden und da jemanden zu bekommen, den du mal fragen kannst, aber gleichzeitig nicht nur fragen, sondern auch merkst, ich begegne der Person auf Augenhöhe, die respektiert mich ebenso. Und es gibt nicht dieses, was ich auch vorhin gezeigt habe, dieses typische Mentor-Mentee-Gefälle, sondern eben eine Begegnung auf einer Brücke.
Sehr schön. Was sind so auch so Momente gewesen, wo du gemerkt hast, so, boah, das, was ich jetzt geschaffen habe, da bin ich echt stolz drauf. Gab es so Aussagen oder so Aha-Momente von den Mentees oder den MentorInnen, wo du denkst so, boah, das ist schon bedeutend?
Ich glaube, fast alle. Also Wir haben eine 100%ige Erfolgsrate mit unseren Matches. Das heißt, teilweise brauchen wir einfach länger, um Mentor und Mentee zu matchen, weil es einfach, oder Mentoren besser gesagt, weil wir es manuell machen und auch versuchen, da wirklich hinter die Menschen zu gucken und zu gucken, nicht ihr beide habt den gleichen Job oder die gleiche Branche, sondern wirklich zu schauen, was passt zwischenmenschlich. Und die E-Mails und Nachrichten, die wir bekommen und zu sehen, wie Leute ihren Job verlassen, weil sie sagen, es ist nicht meins und ich habe den Mut, endlich rauszugehen und was zu verändern. Wir haben eine ganz tolle Mentee, die gekündigt hat in einem Unternehmen, wo sie einfach unglücklich war. Die hat jetzt ihren Traumjob und ihre Mentorin hat ein zweites Studium angefangen, berufsbegleitend, und ihr Mentee hätte sich niemals ausmalen können, dass sie es auch macht, und ihre Mentorin hat ein Stipendium damals bekommen und hat sie ermutigt, sich fürs gleiche Stipendium zu bewerben, und jetzt sind die Mentorin und Mentee beide an der gleichen Fernuni, studieren beide berufsbegleitend und haben beide ein Stipendium bekommen und cool. Stipendium. Und das ist, wo ich so denke, indem wir diesen Schlüssel geben, ermöglichen wir den Frauen nicht nur eine Tür zu sehen, sondern ganz, ganz viele Türen und viele Berufsmöglichkeiten, aber auch private Thematiken, wo sie sich weiterbilden können, wo sie sich weiterentwickeln, auch menschlich gesehen. Und das tagtäglich fast als Feedback zu bekommen, das ist einfach, also mein Karma-Punkte-Konto ist echt, echt voll.
Das glaube ich. Es ist ja auch so, wenn du bist irgendwie erzogen worden oder warst in einem Freundeskreis lange unterwegs und man hat ja auch irgendwie Scheuklappen an. Man kann ja gar nicht wissen, was beruflich alles möglich ist. Deswegen ist Mentoring, Reverse Mentoring ja super gut, um sich dann auch einfach nochmal zu öffnen oder neue Möglichkeiten zu erfahren. Hast du auch MentorInnen gehabt in deiner Zeit oder hast du gerade jemanden? Profitierst du selbst von Fementor?
Wie, das ist hier keine Mentoring-Session. Wait a moment. von Fementor tatsächlich, also klar führe ich viele Gespräche mit den Mentorinnen und gerade auch die Frauen, die ganz am Anfang dabei waren, die sind enge Freundinnen von mir mittlerweile. Das heißt, ich bin meistens die Jüngste im Raum und erfahre dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Welpenschutz und gleichzeitig auch unglaublich viel Unterstützung und Zugang zu Wissen. Gleichzeitig hatte ich aber auch immer Mentoren. Also seit ich 14 war, hatte ich 14 bis 18 hatte ich so um die 50 Mentorinnen. Mhm. Und diese Frauen, diese 50 Mentorinnen, die ich in meinem Leben hatte, waren auch die allerersten Mentoren bei Fementor. So hat es auch alles angefangen, weil ich auch verstanden habe, was für ein Wert es ist. Und rein theoretisch habe ich schon Reverse Mentoring betrieben, weil ich mit Chefredakteurinnen und Regisseurinnen und Schauspielerinnen auf der Couch bei meiner Mama saß. Und die haben mich halt gefragt, wie ist es in deiner Generation? Wie funktioniert denn dieses Instagram? Wie funktionieren Snapchat-Filter? Wie löscht du eine Story und wie lädst du sie hoch? Ich habe mit irgendwelchen wirklich sehr erfolgreichen Frauen Tinder-Profile erstellt, irgendwie so mit 18 was. Guck mal, das musst du in die Bio einschreiben und so weiter und so fort. Also dass die mir auch zugehört haben, hat mich unglaublich bestärkt und mir unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben. Und trotzdem muss ich sagen, dass meine beiden Eltern im Kulturbereich tätig waren. Also meine Mutter hat PR für Kultur, Politik und viel Kunst gemacht. Das heißt, ich kam aus einer ganz anderen Ecke. Eigentlich eben diese Scheuklappen, die du vorhin oder gerade genannt hast, die hatte ich halt eben in dieser Welt so, ich muss irgendwas mit Kunst, Kultur machen oder vielleicht so ein bisschen politisch angehaucht. Und indem ich gegründet habe, kam ich auf einmal in diese Businesswelt rein, die eine ganz andere Sprache ist, eine ganz andere Art zu kommunizieren, eine ganz andere Art auch zu agieren und zu Entscheidungen zu fällen. Und da habe ich auf jeden Fall Mentorinnen und Mentoren gebraucht und auch benötigt und bin auch selber mittlerweile als Mentorin tätig, was für mich eine große Ehre ist. Ich bin die jüngste Mentorin bei der Westerwelle Foundation und zu sehen, dass teilweise die Mentees, die ich betreue, älter sind als ich, da wieder zu sehen, okay, es geht und es ist möglich und Alter und Lebenserfahrung spielen eine große Rolle und ich weiß es auch zu schätzen, zu respektieren. Und trotzdem freut es mich zu sehen, dass diese jüngere Generation gerade an den Tisch eingeladen wird.
Ja, das ist wirklich schön zu sehen. Und man sieht ja auch, guck mal, du bist ja, viele würden sagen, ja, einfach super jung und was sie alles schon geschaffen hat und so, das ist ja immer schön und gut. Ich finde es aber wichtiger, den Fokus darauf zu legen, was du geschaffen hast und nicht, wie alt du bist. Also es machen ja viele gerne auch medial natürlich, aber ich finde es auch interessant, wie du zu den Dingen gekommen bist, die du schon geschafft hast. Also du bist Autorin, du hast gegründet, du hast ein großes Netzwerk aufgebaut, du bist bei TEDx gewesen, bist da Speakerin. Wie hast du das alles geschafft? Was würdest du so einen Tipp mit auf den Weg geben? Was war so dein Learning der letzten Jahre?
Um ehrlich zu sein, ein ganz trauriger Punkt. Ich habe mich ziemlich unter Druck gesetzt. Das ist halt einfach die Realität. Ich würde jetzt gerne sagen, es ist mir alles zugeflogen und es hat alles nur Spaß gemacht. Es bereitet mir unglaublich viel Spaß, aber ich habe mich wirklich immer unter Druck gesetzt. Ich hatte immer das Gefühl, durch Preise und Auszeichnungen wie 30 under 30 oder sonstiges, dass du unter 30 erfolgreich sein musst, sonst schaffst du es nie. Und dieses Gefühl hat mich immer getrieben und angetrieben. Und ich habe mit 14 Jahren schon eigentlich total fortschrittlich, damals war es nicht normal, eine Bucketliste zu schreiben. Ich habe wirklich eine Bucketliste geschrieben mit allem, was ich für mein Leben erreichen will. Mit 23 habe ich diese Bucketliste wieder gefunden und gesehen, okay, ich habe fast alles auf dieser Liste abgehakt, außer einer Sache, nämlich ein Buch schreiben. Dachte, dafür lasse ich mir jetzt Zeit. 2 Monate später kam eine E-Mail von dem Verlag, würdest du gerne ein Buch mit uns schreiben? Und ich dachte mir so, okay, manifestieren scheint anscheinend zu klappen. Ich habe jetzt auch sehr, sehr viele Bucketliste mit ganz vielen Punkten, wo ich dachte, wenn das jetzt bei der ersten geklappt hat, dann bei der zweiten auch. Aber das heißt, ich habe innerhalb von 9 Jahren das abgehakt, was ich eigentlich für mein Leben mir vorgenommen habe. Und ich hatte mit 23 eine richtige Identitätskrise. Ich war so, wer bin ich, was will ich und was jetzt und was noch? Und es ist so ein bisschen wie, wenn man eine Weltreise macht, glaube ich. Du hast jedes Land gesehen, du hast jeden Ort gesehen, jede Kultur und kommst zurück und bist so, und was jetzt? Was gucke ich mir jetzt an? Und so hat sich das teilweise auch angefühlt, dass ich so dachte, was für ein Highlight soll mich jetzt noch von den Socken hauen? Und was jetzt total vielleicht cool klingt oder angeberisch oder was weiß ich, weil wie es rüberkommt. Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, ich habe es gemacht und deswegen kann ich auch davon abraten. Ich kann sagen, gründ nicht so jung. Nimm dir die Zeit, studiere, genieß diesen Welpenschutz, den du einfach noch mal mehr hast. Reis um die Welt, hab kein LinkedIn, post nicht tagtäglich auf LinkedIn. Das ist total viel Arbeit und total anstrengend, sich immer neue Sachen zu überlegen und zu kommunizieren. Und du gibst ja auch eine Angriffsfläche. Genieß die Anonymität. So viele wollen sagen, wenn sie jung sind, ich will berühmt werden, ich will Influencer sein. Die meisten Influencer und Influencerinnen ziehen sich irgendwann zurück und schaffen es aber nie, aus dem Licht der Öffentlichkeit wirklich 100% zu treten, weil sie einfach diesen Bekanntheitsgrad erreicht haben, dass sie erkannt werden. Und ich finde, berühmt sein ist was total Gefährliches, weil du einfach unglaublich viel Hass begegnest, unglaublich viel machen musst, um zu gefallen. Und das macht dich langfristig kaputt und du verlierst dich auch selber. Und bei mir war es eben, indem ich diese ganzen Punkte abgehakt habe und all das geschafft habe, dass ich wirklich dachte, ich möchte für all diejenigen sprechen, die das gleiche Gefühl haben, die das Gefühl haben, nicht genug gemacht zu haben, die vielleicht denken, oh, hätte ich auch früher gestartet. Und ich habe auch häufig Leute, die sagen, oh, ich wünschte, ich hätte so früh gestartet wie du, dann wäre ich jetzt viel weiter. Aber ich denke, nein, geh deinen Weg. Hab Freunde, die du in dem Studium kennengelernt hast. Denk an die ganzen tollen, geilen Momente, die du einfach verpasst hättest und die ich zu einem gewissen Grad verpasst habe und die ich auch bewusst aufgegeben habe. Ich habe dafür viel bekommen, aber trotzdem habe ich mich bewusst oder vielleicht auch teilweise unbewusst gegen Sachen entschieden, die ich einfach nicht mehr so zurückbekommen kann.
Ja, und du hast gerade gesagt, du hattest von dir ein Bild oder auch dieses Forbes 30 ja. under 30, ne, dass man mit unter 30 erfolgreich sein muss. Ich habe das persönlich auch gehabt, also dieses Bild, ich muss unter 30 unfassbar erfolgreich sein, also meine Definition von erfolgreich, weil erfolgreich ist ja für jeden was anderes. Mhm. Ich muss ganz viel Geld verdient haben, ich gründe dann in dem Moment schon eine Familie, habe ein Riesenhaus und was auch immer. Also so ein Idealbild, was ich so mit 14, 15 geformt habe, was aber dann später einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Das habe ich persönlich letztes Jahr gelernt, also auch in der Therapie, die ich gemacht habe. Und dann haben wir einfach mal dieses Bild, was ich mir geschaffen habe, einfach mal realistisch betrachtet und betrachtet so, okay, du bist erfolgreich, aber einfach anders, als du mit 14, 15 dachtest. Weil,
viel besser.
Ja, also so die Jobs, die ich jetzt heute mache, hätte ich niemals gedacht, dass es die irgendwie gibt. Ja, also dass du zum Beispiel auch mit LinkedIn Geld verdienen kannst. Das hatte keiner von uns erwartet, als wir damit mal gestartet sind. Ja. So. Also von daher, ich glaube, das darf man ja auch immer wieder anpassen. Und das ist schön, dass du das teilst, dass du auch so eine Identitätskrise hattest, weil das kann ja ganz schnell passieren. Weil es ist ja oft so, du setzt dir ein Ziel, du erreichst es und dann hast du es geschafft und denkst so, ja, und nu? Also, und das ist ja super schade eigentlich.
Es klingt immer so ein bisschen undankbar, so nach dem Motto, und was jetzt? Und haha, und wo ich denke, das schmälert ja nicht die Erfolge, die man hat und auch nicht die Dankbarkeit dafür. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Aber es gibt diesen Momenten, über denen, wie gesagt, ich hab ja ein Buch geschrieben, gegründet, Startup-Szene Uncovered, wo ich eben über all das geschrieben habe und auch die Schattenseite der Startup-Welt. Und ich glaube, wenn wir nicht drüber reden, dann haben wir so ein verklärtes Bild von der Welt, in der wir sind, in dieser Blase, die nach außen hin schimmert. Die schimmert einfach. Das ist jeder, der mal in Luft, also diese Luftblasen oder diese Showblasen gesehen hat auf irgendwelchen Plätzen, Showplätzen, wo das dann glitzert und Regenbogenfarben. Nach außen sieht es toll aus, aber dann Platz ist und dann sieht man, es war einfach nur Wasser. Mhm. Wasser gemischt mit ein bisschen, weiß ich nicht, mit was das gemischt ist.
Mit Seife.
Mit Seife. Aber ja, es ist einfach zu sehen, da steckt ganz, ganz wenig teilweise dahinter, was so schön aussieht. Und ich finde, wir haben die Verantwortung. Ich bin jung, ich sitze an Unis und spreche an Universitäten, Hochschulen und rede mit den Studenten. Und die bedanken sich teilweise im Nachgang so authentisch bei mir und sagen, hey, danke, dass du das mal gesagt hast. Weil wenn ich deine Geschichte lese oder dich irgendwie auf sozialen Medien verfolge, dann denke ich immer, es läuft alles so super und es ist so toll. Und natürlich kann ich nicht jeden Tag einen Post machen, heute ging es mir super, aber gestern ging es mir schlecht und deswegen teile ich das jetzt. Dafür habe ich gar keine Zeit und das will ich auch nicht, immer alle Emotionen mitzunehmen. Aber trotzdem mal zu zeigen, hey, so sieht die Realität aus und auch so einen Reality-Check zu machen. Ich glaube, das ist super, super wichtig und auch eben die ganzen Fuck-Up-Geschichten einfach mal zu teilen.
Auf jeden Fall. Deswegen, also dein Buch zeigt ja auch ganz viele Fuck-up-Geschichten. Ne? Also da kann man ganz viel lesen,
yeah.
Wie auch alles vielleicht mal nicht nach außen auftritt. Ne? Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Du sagst, 9 von 10 Startups scheitern. Was ist dir so beim Schreibprozess besonders aufgefallen, wo du gemerkt hast, oh wow, das wusste ich noch gar nicht?
Der generelle Schreibprozess war auf jeden Fall emotional. Also für mich war das, das Buch ist so ein bisschen für mich wie so eine Therapie gewesen, so ein begleitendes Tagebuch, wo ich die letzten 4 Jahre habe Revue passieren lassen und über all das geschrieben habe. Ich war 24, als das Buch rauskam und habe da echt gesessen und gedacht, okay, das war jetzt mein Leben und das ist bis hierhin passiert. Und ich habe auch versucht, es nicht so analytisch zu schreiben oder mit irgendwelchen Statistiken gefüttert irgendwie und zu sagen, es ist jetzt ein total wissenschaftliches Buch, es ist wirklich ein Erfahrungsbericht, aber nicht nur aus meinen Erfahrungen, sondern eben auch von Leuten, wo ich gesagt habe, die beeindrucken mich, die sind interessant, die haben eine Geschichte, die wir vielleicht noch nicht so 10-fach, 1000-fach gelesen haben in den Medien. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die sich vor den Medien scheuen teilweise oder eben nicht interviewt werden, weil sie sagen, ich bin so erfolgreich, ich will gar nicht ins Licht der Öffentlichkeit. Oder weil sie eben sagen, meine Geschichte kommt nicht in die Öffentlichkeit, weil ich keine Erfolgsgeschichte geschrieben habe. Und das wollte ich eben zusammenfassen. Und ich glaube, das war der Moment für mich, der mich im Schreiben überrascht hat, dass ich gemerkt habe, okay, die Leute teilen mit mir diese richtig schlimmen Geschichten. Warum? Weil ich als Gründerin, ich schreibe darüber, wie es passiert ist und nicht mit einer Schlagzeile, die die Person zerreißt oder wo sie das Gefühl bekommen, dass es halt einfach nur um Clickbait geht, sondern es ging wirklich darum, erzähl mir die Geschichte und wir erzählen sie so, wie sie passiert ist und nicht eben mit einer reißerischen Headline. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass sich sehr, sehr viele Menschen mir gegenüber geöffnet haben und sich diesem Buch auch verschrieben haben, weil sie gesagt haben, ich teile jetzt mal die Sachen, die ich sonst niemals teilen würde.
Ja, und schön, dass du diese Auswirkungen haben kannst auf Menschen. Ja? Also, weil wir sprechen ja jetzt auch sehr, also wir machen uns schon angreifbar, indem wir auch teilen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und das trauen sich auch nicht alle. Und ich glaube, davon darf es noch mal mehr geben, die das auch erzählen. Deswegen schön, dass du diesen Menschen, die sich vielleicht anders nicht trauen, so eine Plattform gibst und zeigst so, hey, hier dürft ihr euch trauen, weil es wird sehr wahrscheinlich nicht so schlimm gejudged wie in einem anderen Medium, was eine reißerische Headline für euch bereithält.
Ja.
Du sprichst ja auch sehr viel über die Generation Z. Du bist selber Generation Z. Mhm. Viele betiteln dich als Generation Z-Expertin. Du hast ja auch ganz viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Und das beschäftigt ja auch gerade die Arbeitswelt, ja. Also
jetzt kommen Hard Facts, Leute.
Ja, natürlich. Also alle interessiert es wahrscheinlich auch gerade. Was will die Generation Z? Was beschäftigt sie? Wie kriegen wir sie ins Arbeitsleben?
Ja.
Also ich habe letztens gelesen, dass ich bin noch Gen Y, wird ja auch oft als Zillennial bezeichnet, so zwischen beiden Generationen. Aber uns jüngere Menschen, uns beschäftigt auch die Selbstständigkeit. Wir sind eher gewillt, selbstständig zu sein. Aber wie schaffen wir es, die Generation Z ins Arbeitsleben zu bekommen?
Also, ja, schwierig, weil wir Generation Z einerseits Zukunft, aber auch Zweifel sind. Und wir sind auch Generation überfordert. Und lustigerweise habe ich gerade eine Instagram-Story dazu gemacht, dass wir auch Generation Angst vor Briefen sind, weil wir sozusagen, wenn man sich mal anschaut, früher hat man Briefe benutzt, um Postkarten zu bekommen von Freunden. Freunden heutzutage ist einfach nur noch Finanzamt oder Rechnung oder sonstiges. Das heißt, viele assoziieren Post mit was Negativem und weigern sich deswegen auch oder zögern das hinaus, die Post zu öffnen, was nochmal zu anderen Problemen führt. Aber um auf die Generation zu kommen, wir sind eigentlich wie jede Generation davor, bloß dass wir es auf sozialen Medien teilen und vielleicht ein bisschen softer sind als die Generation vorher. Aber und eine relativ kleine Generation, weswegen wir auch einen extremen Fokus auf uns haben, weil wir natürlich den Job von rein theoretisch jetzt zwei Personen machen müssen, weil einfach die Alterspyramide zeigt, viele Leute gehen in Rente, die Jobs bleiben offen und wir haben extremen Fachkräftemangel. Und mein absoluter Tipp, den ich gerade allen Unternehmen gebe, ist, liked eure Gen Z und liked eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Liked wirklich alle. Und das klingt total bescheuert, aber wir sind Generationen, ständige Bestätigung. Mhm. Wir sind Generation Doubleclick und kleines Herzchen da. Was für uns einen totalen Endorphinrausch auslöst, so geil, ich habe ein Like bekommen. Und das kann man integrieren. Das kann man in den Arbeitsalltag wunderbar integrieren. Das kannst du in der Klinik genauso wie in einem Unternehmen, genauso wie in der Schule integrieren, dass du die Leute, die in deinem Unternehmen oder in deinem Betrieb arbeiten, dass du die eben mit Komplimenten nicht überhäufst, aber dass du ihnen Bestätigung gibst. Und wir sind eine Generation, die von der Boomer-Generation meistens erzogen worden ist. Ich habe auch einen kleinen Hausboomer zu Hause, genannt Mama, die sozusagen, weil sie es in ihrer Erziehung nicht bekommen haben, uns meistens übermäßig gelobt haben. Dann kamen eben soziale Medien, wo wir auch gelobt oder geliked worden sind. Und das sozusagen zu integrieren, auch bei einem Bewerbungsgespräch zu sagen, hey, das haben Sie super gemacht und nicht das Gefühl zu geben, man geht mit einem schlechten Gefühl raus, sondern zu sagen, hey, uns hat gefallen, wie Sie sich präsentiert haben. Vielleicht wird es mit dem Job was, vielleicht nicht, aber wir wollten Ihnen Feedback geben, was positiv ist. Und ich glaube, das will Generation Z. Wir wollen mehr Menschlichkeit, wir wollen mehr Nettigkeit wieder untereinander. Gerade die Generation, die so viel Cancel Culture widerfährt, Shitstorms, was weiß ich, wir trauen uns ja gar nicht mehr zu kommunizieren. Wir sind ja auch gar nicht mehr kritikfähig oder streitbar, weil wir sozusagen immer Angst haben vor einem großen Shitstorm, weil wir es halt einfach kennen und selber auch teilweise machen. Und da zu verstehen, ihr müsst einfach mit uns ein bisschen weicher umgehen, aber wir sind auch weich zurück. Wir werden euch, wenn ihr uns nicht hasst, dann hassen wir auch nicht zurück. Und es ist immer so ein bisschen, was war zuerst die Henne oder das Ei? Genauso ist es, war zuerst dieser Hass auf unsere Generation oder kam der von uns, dass wir gesagt haben, dieses okay Boomer oder du Karen oder was weiß ich. Und meiner Meinung nach kam die Kritik zuerst von den älteren Generationen uns gegenüber, dass sie uns kritisch beäugt haben. Aber das ist normal. Jede ältere Generation mag die Neuen. Ich verstehe sie nicht, kann nichts mit der anfangen, findet sie komisch, arrogant, was weiß ich. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wir waren alle mal jung und wir waren alle mal in der Position und keiner ist am Anfang perfekt. Und klar stellen wir uns manchmal zu häufig krank und klar sind wir manchmal zu verweichlicht. Aber nutzt es als Stärke fürs Unternehmen. Und was auch, ich war neulich bei einer Konferenz und dann höre ich auch mit meinem kleinen Monolog auf.
Alles gut.
Aber ich war bei einer Konferenz, wo ich gesprochen hatte und danach kam jemand zu uns und meinte, in unserem Betrieb haben wir das Problem, die Leute sagen halt, sie sind krank, kommen nicht zur Arbeit, sagen, sie sind überfordert. Und dann meinte ich, hat er gemeint, naja, was können wir denn für eine Lösung haben? Mit Likes haben wir schon eingebaut, das funktioniert auch super, aber dieses Problem, dass die Leute sich überfordert fühlen. und dann halt einfach nicht kommen zum Arbeitstag. Ich gesagt, wissen Sie was? Erklären Sie einfach mal der Generation, was passiert, wenn sie nicht kommt. Erklären Sie uns ganz bildlich mit einer Statistik oder was weiß ich, was für Menschenleben dran hängen. Und er so, naja, Menschenleben hängen jetzt nicht dran, jemand macht hier den Job. Ich so, aber Menschenleben im Sinne von der Person, die den Job übernimmt, die sich dann überarbeitet, was daran hängt, dass die Person vielleicht nicht nach Hause kommt rechtzeitig, dass die vielleicht auch mit mentaler Gesundheit zu kämpfen hat, langfristig, wenn sie immer den Job übernehmen. Und ich glaube, diese Transparenz ist ganz, ganz wichtig auf dem Arbeitsmarkt für die Generation, um auch zu verstehen, was passiert, wenn wir nicht richtig arbeiten, was passiert, wenn wir uns immer krank schreiben oder sagen, das ist mir jetzt zu viel oder zu anstrengend. Und das aber auf eine nette Art und Weise und nicht dieses Anklagen. Das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall und nicht einfach nur draufhauen, sondern mitnehmen, Gemeinsamkeit schaffen. Ja. Also du hast gerade zwei sehr gute Punkte gebracht, die auch branchenübergreifend sind. Das kann wirklich jede Branche machen. Komplimente, nicht zu viel natürlich, liken. Aber genau, liken und einfach auch abholen. Ne? Was steckt dahinter? Was sind die Konsequenzen? Nicht nur für dich, also für andere Menschen, ja, wenn du nicht kommst, wenn du einfach krank machst zum Beispiel. Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Und vielleicht noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, warum meine Generation so schlecht in Rechtschreibung ist. Ganz wichtig und es tut mir leid, dass wir alle so schlecht schreiben. Aber, und da wünsche ich mir wirklich Verständnis, weil das ist ein Punkt, der ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe eine ganz miserable Rechtschreibung gehabt. Das liegt nicht daran, dass ich Analphabetin bin oder sonst was. Das bin ich nicht und meine Generation auch nicht. Aber wir sind die Generation, in der ein Experiment ausgeführt worden ist. Wir waren die Generation, die eingeschult worden sind und 3 Jahre lang Schreiben nach Gehör gemacht haben.
Das Wissen. Stimmt, ja.
Und das vergessen ganz, ganz viele. Das heißt, wir haben 3 Jahre, die Jahre, wo du prägst, lernst zu schreiben, haben wir geschrieben, wie es sich angehört hat. Das heißt, viele von uns haben nie wirklich gelernt, richtig zu schreiben und haben halt immer, wir schreiben, wie wir es hören. Und das hat ganz, ganz viel kaputt gemacht in unserer Rechtschreibung. Und das ist ganz wichtig, das immer wieder zu beachten, dass wir auch für viele Sachen Versuchskaninchen waren. Und genauso ist es mit sozialen Medien. Viele Sachen, die heute illegal online sind, die wurden an uns ausprobiert und wir haben erst gemerkt, Herr, das führt zu einem Problem. Cybermobbing, Hasskommentare kannst du mittlerweile ausschalten. Das gab es damals nicht. Als ich 14, 15 war, konntest du nicht Hasskommentare verbergen. Hast du gesehen. Und auch andere Themen wie zum Beispiel Nacktfotos im Netz zu teilen oder auch Männer, da gibt es richtige Plattformen, das ist mittlerweile illegal. Als ich 14, 15, 16, 17 war, war das nicht verboten. Und das macht was mit einer Generation. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir für viele Themen kleine Versuchskaninchen waren.
Auf jeden Fall. Also für mich auch gerade nochmal ein großer Aha-Moment, weil man denkt ja meistens, okay, vielleicht Rechtschreibung funktioniert nicht wegen Autokorrektur, zum Beispiel bei WhatsApp oder so. Kann vielleicht auch ein kleiner Punkt sein, aber das, was du gerade sagst, ist sehr gravierend. Also ich kann das auf mich münzen. Ich war der erste G8-Jahrgang. Ich war der erste Jahrgang, der nach 12 Jahren Abitur gemacht hat. An meiner Schule wird es jetzt wieder geändert. Also man macht wieder nach 13 Jahren Abitur. Und die haben das damals an uns ausprobiert und wir wussten alle nicht, okay, was sollen wir mit uns anfangen? Also wir waren erstens, als wir dann mit den 13 Jahrgängen dann zusammengeworfen wurden, wir wussten nicht so viel. Wir waren komplett, unsere Noten gingen auf einmal super runter. Dann sind wir ins Studium vielleicht eingestiegen oder haben nochmal ein Auslandsjahr gemacht oder so, aber irgendwie wussten wir nie, was wir mit uns anfangen sollten, weil uns ein Jahr fehlte. Ja. Und ich glaube, solche Dinge, da ist das Schulsystem natürlich auch ganz wichtig, was dringend überholt werden sollte, da darauf zu achten, ganz, 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 ganz wichtig und guter Punkt. Danke dafür.
Sehr gerne.
Und jetzt auch nochmal zum Thema Generation. Viele sagen ja, es gibt keine Generation und das Thema Generation, ja, man kann es ja so schwer einordnen, bla bla bla. Also ich persönlich finde schon, ne? Aber ich finde, man sollte auch mehr auf Lebensphasen achten. So. Also ich glaube, jemand, der vielleicht jetzt ein Kind hat oder so, ist in einer anderen Lebensphase als wir jetzt, die keine Kinder haben, auf jeden Fall. Und das kann in der gleichen Generation sein. Wie stehst du dazu, wenn die Leute sagen, es gibt keine Generation?
Also ich werde meistens eingeladen von Leuten, die denken, dass es eine Generation gibt, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen und beschäftigen. Es ist natürlich eine Sache, dass, du hast es gerade schon erwähnt, dass es immer darauf ankommt, wo wächst du auf, wie wächst du auf? Bist du in einer Großstadt groß geworden oder vielleicht eher in einer ländlicheren Region in Deutschland oder überhaupt nicht in Deutschland? Ich glaube schon, dass es auch gerade um technischen Fortschritt geht. So, vielleicht kann man es nicht mehr, vielleicht sagen wir nicht mehr XYZ, vielleicht sagen wir Telefon, Fernseher, Handy irgendwie so.
Zum Beispiel,
also, dass man das halt erklärt, dass wir ganz anders, man wirft ja meiner Generation auch vor, dass wir nicht mehr telefonieren. Das liegt daran, dass wir halt Sprachnachrichten haben. Wir sind Generation eher bildliche Kommunikation. Also wir FaceTime, wenn dann eher. Und das zu verstehen, dass gewisse Arten der Kommunikation und gewisse Arten, wie wir mit Tools umgehen, halt einfach anders sind. Und deswegen denke ich schon, dass man es klar definieren kann. Es gibt aber immer Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel.
Auf jeden Fall. Also die darf man, also ich finde es auch wichtig, dass man nicht alle über einen Kamm schert.
Na, geht also, gar nicht. Du kannst, also
nein.
Vielleicht ganz wichtig bei dieser Generation Z-Thematik, ich unterteile die in drei Kategorien. Mhm. Es gibt die Friday for Future Klimakleber sozusagen, die Grünen, das ist die grüne Generation Z. Dann gibt es die FDP-Wähler, die so unternehmerisch tätig sind, die gründen wollen und was weiß ich und auch so ein bisschen kapitalistisch. Und dann gibt es die große breite Masse dazwischen, die voll normal sind.
Ja.
Und die sind, das ist die Mehrzahl. Die FDPler sozusagen, sag ich jetzt mal so Gründerszene, und die Grünen sind halt die Lauten, aber auch in den unter 18-Wahlen zeigt sich zum Beispiel, weniger Leute würden die grüne Partei wählen, eher FDP. Also da kommt es auch immer eine Verschiebung und da kommt es immer drauf an, wer schreit am lautesten, wer ist vielleicht am interessantesten, wen lohnt sich am meisten die Berichterstattung. Es sind nun mal die, die laut sind, die breite Masse dazwischen, die vielleicht lost ist, die irgendwie sagt, hey, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben will, oder sagt, hey, ich will noch ins Angestelltenverhältnis und mich hocharbeiten. Über die hören wir nichts, aber die gibt es. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Und da gibt es auch noch mehr kleine Untergruppen, aber das sind die großen drei Themen.
Das kann man sich sehr gut vorstellen, finde ich jetzt. Also das sind sehr gute drei Gruppen, die man jetzt auch verbildlicht bekommen hat. Und du hast eben schon über den Generationenkonflikt gesprochen, den wir haben. Du förderst natürlich den Austausch mit Fimentor, aber das ist natürlich jetzt auch schwierig, du kannst ja nicht ganz Deutschland quasi umformen, in den Unternehmen passiert ja ganz, ganz viel, auch wenn Fimentor, glaube ich, in sehr viele Branchen geht auch.
Ne? Branchenübergreifend, ja.
Genau. Wie ist es, glaubst du, wir können die Generationen zusammenbringen und wenn dann ja, wie?
Ja, es ist, wir gehen ja viel in Unternehmen und beraten da und wir sprechen auch viel eben branchenübergreifend von Bank bis Beauty-Konzern mit Unternehmen, wie der Generationsaustausch in Unternehmen auch beachtet werden kann. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, Generationenaustausch, nicht Generation X, sondern alle Generationen mit zu beachten und mitzudenken. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sich gerade alle auf die Generation Z stürzen, wo ich aber denke, die nächsten in der Führungsposition ist nicht Generation Z, das sind die Millennials, die komplett übersehen werden. Und schon seit Jahren, das ist immer so ein bisschen die Generation, die dazwischen steht. Es gibt die Babyboomer-Generation, dann gibt es aber noch Generation X, dann Y. Und jetzt gibt es wieder Z, auf die sich alle stürzen, wo ich so denke, damit haben wir so zwei Generationen komplett übergangen eigentlich, die eigentlich die guten Arbeitnehmer sind. Also wirklich, Millennials, stellt Millennials ein. Die sind super cool, die arbeiten noch richtig, die sind tüchtig, aber über die spricht keiner. Wo ich denke, ihr armen Schweine. Also wirklich, ihr seid die, die irgendwie seit Jahren die Arbeit machen, die diese Lehrjahre sind, keine Herrenjahre mitgemacht haben. Und jetzt kommt meine Generation, wir machen das nicht mit irgendwie so. Meine Oma ist Badenserin, das heißt, mir würde sagen, mir mache das nicht, gell? Das ist nicht unsere Sache. Also
ja, ja.
Aber das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das ganz wichtig ist, zu verstehen, wie nehmt ihr alle Generationen mit und wie stößt ihr auch keine Generation von den Kopf, indem ihr euch nur noch auf diese Jungen fokussiert, die, wie gesagt, alterspyramidenmäßig sehr, sehr klein ist. Und da haben wir uns Konzepte überlegt und beraten eben auch in Unternehmen aktiv.
Mhm. Ja. Was ich auch ganz wichtig finde, ist einfach, dass man zuhört, die richtigen Fragen stellt und guckt, okay, was braucht jemand und nicht, was braucht die Generation gerade im Unternehmen, sondern ne, wie kann man da den Austausch fördern und mehr vielleicht auch dafür aktiv sorgen, ne, für einen Generationenaustausch oder für generell einen Austausch unter Menschen und Glaubenssätzen, Prägungen, was ja auch einen ganz großen Einfluss hat.
Und ganz wichtig, die Arbeit nicht zu vergessen.
Mhm.
Also ich merke gerade, wie viele Unternehmen sich nur mit diesem Thema Fachkräftemangel beschäftigen und ich habe das Gefühl, wer macht denn die Arbeit noch?
Mhm.
Ihr seid so krass darauf fokussiert, irgendwie attraktiv auf meine Generation zu wirken mit Social-Media-Kampagnen, die ihr euch teuer von irgendwelchen Agenturen anschwatzen lässt. Irgendwie so, ja, zahl uns so und so viel Geld, dafür machen wir eine super mega coole Social-Media-Kampagne für die Generation Z auf TikTok, wo ich denke, ich sehe die Kampagnen teilweise und denke, hätt ihr das Geld sparen können? Also irgendwie, was da teilweise für Kampagnen sind, Leute. Lasst nochmal jemanden anderen drüber gucken. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die bereits im Unternehmen sind. Und das wird häufig vergessen. Holt euch Berater rein, holt euch einen Workshop, macht das alles. Das macht total viel Sinn und das machen wir ja auch. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, transparent und ehrlich zu sein, zu sagen, guckt euch an, welche Gen Z sich bereits für euer Unternehmen entschieden hat. Guckt euch an, wer da ist und redet mit den Leuten und fragt die direkt, was war der Pull-Effekt? Warum bleibst du in deinem Job? Was macht dir hier Spaß? Und da mit den Leuten zu reden, die sich schon fürs Unternehmen entschieden haben, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und es ist auch kostengünstiger.
Ja.
Mitarbeitendenbindung ist kostengünstiger als Mitarbeitendengewinnung. Ja, also zwei oder dreimal teurer sogar, habe ich mal gelesen, neue Mitarbeitende zu gewinnen, als bestehende zu halten. Und ich glaube, das ist der, also wenn das jetzt nicht so der Moment ist für die Leute, dass es kostengünstiger ist, dann weiß ich auch nicht. Dann können wir auch alles hier erzählen oder tun oder sagen oder schreiben. Aber der Aha-Moment.
Vor allem, es gibt ja so zum Beispiel, was ich häufig nicht verstehe, es gibt ja diese Beratungsgespräche und so weiter und wir gehen natürlich auch intensiver, aber wo ich so denke, es gibt so viel kostenfreies Wissen schon. Allein dieser Podcast hier, du kannst dir so viel Wissen aneignen, hört euch die Folgen an, spart euch Geld, irgendwie setzt eine Praktikantin hin, die sich das die besten Learnings oder Skills raushören soll, macht es von mir aus, aber ich glaube, dass wir immer vergessen, dass man teilweise so viel Zugang zu Wissen hat und wir sind ja auch angeblich, also Gen Z ist ja die angeblich best ausgebildete Generation, die jemals existiert hat. Ich bezweifle das, ich bin ehrlich, aber wir haben halt unglaublich viel Zugang zu Wissen. Wir wissen halt auch, wie wir online recherchieren.
Ja, absolut.
Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig für Unternehmen auch mal mehr zu gucken und nicht nur Google Seite 1 und die erste Empfehlung, die sich am besten SEO-Marketing gekauft haben und Google Ads schalten, sondern wirklich tiefer zu gucken, was gibt es für Optionen, was gibt es für Modelle, die vielleicht nicht ganz offensichtlich sind. Und das ist, glaube ich, auch auf Unternehmensseite ganz wichtig.
Was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt ins Berufsleben einsteigen? Ob es jetzt Selbstständigkeit ist oder Angestellten-Dasein oder und beides.
Probiert euch aus. Also macht vielleicht erstmal die Angestelltenposition. Warum? Sagt diejenige, die direkt gegründet hat. Gleich gerade deswegen, weil ich es gemacht habe. Weil sobald du gründest und dein eigener Chef oder deine eigene Chefin bist, gibt es keinen Weg zurück. Gründen ist wie eine Sucht, gründen ist wie eine Droge. Du erlebst den ständigen Rausch, das ständige, ich bin mein eigener Chef oder Chefin und kann entscheiden. Und aus dieser Position in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, ist ziemlich schwierig und andersrum funktioniert es besser. Das heißt, erstmal Berufserfahrung zu sammeln, sich in Unternehmen auszuprobieren, auch mal in einem Unternehmen treu zu bleiben und da auch mal durchzuhalten und zu gucken, wie ist das denn eigentlich? Ist das nicht was für mich? Und wir leben in Deutschland, wir haben ein extremes Sicherheitsbedürfnis, gerade aufgrund unserer Historie. Und da zu gucken, wie können wir vielleicht auch die Sicherheit für uns genießen. Es ist total entspannt, sich nicht um Steuern sorgen zu müssen, um Krankenversicherungen, selbst irgendwie alles versichern, sondern zu sagen, mein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin macht das für mich und ich kann mich wirklich auf meine Arbeit fokussieren. Ich kann auch den Laptop zumachen, dann war es das für mich. Und sich das auch zu gönnen und auch diese Freiheit und Freizeit, die damit einhergeht. Viele wollen ja gründen, weil sie denken, sie haben dann mehr Zeit, sie haben dann mehr Geld zu verdienen. Du bist total arm wie eine kleine Kirchenmaus. Also gründen ist wirklich wie studieren. Du ernährst dich von Pizza, Pasta, irgendwelchem Fertigpesto, weil du nie zum Kochen kommst oder vielleicht auf irgendwelchen Veranstaltungen mit fancy Häppchen, von denen man aber nicht satt wird. Wirklich, Leute, bitte holt euch richtig gutes Catering. Ich habe Hunger.
Ja.
Nein, aber das heißt, du hast weniger Zeit. Wenn du dir einen Investor holst, bist du auch wieder in einem Angestelltenverhältnis oder eine Investorin, weil du sozusagen immer wieder einer Person sagen musst, hey, das habe ich gemacht, das passiert mit deinem Geld. Das heißt, rein theoretisch dieser Gedanke, gründen bedeutet Freiheit. Völliger Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das stimmt nicht. Ich habe weniger Zeit und sehe meine Freunde weniger als Leute, die im Angestelltenverhältnis sind. Wo ich so denke, genießt das. Nehmt das als junge Leute mit. Erfahrt einfach mal, wie es auch ist und diese ganze Freiheit und auch nicht im Mittelpunkt stehen, auch nicht eine Verantwortung für ein Unternehmen und auch damit einhergehen, Mitarbeitenden zu haben. Das ist so viel Arbeit. Lasst es einfach. Scheiß drauf. Also wirklich.
Sehr schöner Tipp. Und was würdest du Menschen raten, die jetzt aber deine Worte hören und denken so, boah, ich habe aber ein Problem und ich kenne die Lösung und ich würde gerne gründen.
Für die sollen es machen.
Also. Aber, und so der erste Step, also was ist wichtig? Was würdest du raten?
Erstens, wenn du das Vorherige gehört hast und gesagt hast, nee, sorry, ich will nicht in Angestellten, weil alles richtig, dann bist du nicht dafür gemacht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn du halt schwankst und zwischen den Stühlen stehst, dann ist das eine vielleicht eben die bessere Variante. Dann ist vielleicht auch mal ganz gut, von der Gründerin das gehört zu haben. Mhm. Für diejenigen, die sich davon nicht haben abschrecken lassen, sage, ich will es trotzdem machen. Und ich glaube an meine Idee. Herzlichen Glückwunsch, sie haben es bis hierhin geschafft. Geh über los und nehme dir 2000 Euro ein.
Nein, Monopoly noch hier dabei.
Nein, aber es geht im wahrsten Sinne des Wortes, hol dir die 2000 Euro, hol dir Förderprogramme und Fördermittel, bevor du startest, bevor du deine Rechtsform gründest. Das machen viele nicht. Viele denken, ich muss sofort die Rechtsform gründen, ich muss dann direkt starten, ich muss direkt Kunden haben. Es stimmt nicht. Du musst erstmal gucken, was will ich machen, wie kannst du es monetarisieren, welche Monetarisierung funktioniert auch. Ich dachte auch am Anfang, wir haben ein Jahr rum überlegt, wie monetarisieren wir für Mentor. Das ist nicht so einfach. Ich dachte irgendwie so, das Modell funktioniert super. Komplett gescheitert. Hat überhaupt nicht geklappt, weil der Markt nicht dafür da war. Dafür war ein Markt da, den ich gar nicht gesehen habe. Und so gibst du dir halt einfach Zeit mit diesen Fördermitteln, zum Beispiel Exist-Förderprogramm, dass du halt einfach Geld bekommst dafür, dass du an deiner Idee arbeitest und dieses Geld nicht zurückzahlen musst. Und das ist ganz, ganz viel wert, weil du dir damit, da sind wir wieder beim Thema Welpenschutz, weil du dir damit Zeit und Geld schenkst, auch an deiner Idee zu arbeiten, ohne dich unter Druck zu setzen, weil Druck, Angst und Geldsorgen sind der größte Killer für deinen Startup und deine Idee. So gut sie auch sein mag, wenn du unter Druck gerätst, musst du dich für Sachen entscheiden, die halt nicht aus dem Bauchgefühl kommen. Und der vierte Punkt ist vielleicht in dieser Sache, wenn es um Scheitern geht, überlegt euch, mit wem ihr gründet, und gründet nicht mit der besten Freundin oder dem besten Freund und vielleicht auch nicht mit dem Familienmitglied, sondern guckt wirklich genau hin, schaut euch vielleicht eine Therapie an, macht eine Paartherapie, auch wenn ihr kein Pärchen seid, und guckt euch die Triggerpunkte beim jeweils anderen an, weil ich habe sehr, sehr viele Leute zusammen gründen sehen, die sich mittlerweile verklagen und hassen, und das ist die Freundschaft und auch nicht die Gründung wert.
Nee, man sollte ja zum Beispiel auch nicht mit der besten Freundin zusammenziehen. Ne?
So echt?
Ja.
Hab ich nie gemacht. Also ich habe alle meine Freundinnen noch.
So viele, die einfach nicht mehr befreundet sind, und ähnlich ist es ja auch beim Gründen.
Ja,
also gute Tipps auf jeden Fall. Also ich kenne auch Digitalzuschüsse, Gründungszuschüsse. Also es gibt ja ganz, ganz viele.
Und googelt. Bitte fragt jetzt nicht irgendwie, Kira, kannst du mir das mal schicken? Ja. Googelt, Leute, da könnt ihr jetzt zeigen, wie gut ausgebildet ihr seid.
Ich war auch mal bei der Founders League und die haben... Da war ein ich komme nicht mehr drauf. Ich pack's euch später in die Shownotes, wenn ich es finde. Auf jeden Fall hat eine App gewonnen, die die Zuschüsse rauspackt. Also das heißt, du kannst reinschreiben, was du brauchst oder was du gründen willst und was du für einen Zuschuss brauchst. Und die gucken, okay, was gibt es da für Zuschüsse? Ich pack's in die Shownotes. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt.
Sie packt's in die Shownotes.
Ja, aber mega. Also super, super schlau. Ich weiß nicht, ob die damit Geld verdienen. Keine Ahnung. Aber ne, irgendwie schon. Aber das ist natürlich auch smart. Und sowas kann man sich auch zu eigen machen. Einfach, wie du sagst, googeln. Und es ist einfach manchmal auch viel schneller, als wenn man zigtausende Leute um Rat fragt.
Total. Und es verwirrt einen ja auch. Der eine sagt das, der andere das. Ich bild mir lieber eine eigene Meinung, sehe, was möglich ist, und entscheide dann aus den Optionen. Und das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis einer Gründerin, sage ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Du musst ständig Entscheidungen fällen und du musst hoffen, dass die richtige Entscheidung ist. Und letztendlich, wenn du die Entscheidung gefällt hast, bist du dran schuld oder bist du auch diejenige, die alle Credits bekommt.
So ist es. So ist es. Ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde. Und zum Ende gibt es bei New Work Now immer die Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Ich bin gespannt, was du sagst. Was würdest du der jüngeren Anastasia raten?
Ich glaube, ich würde ihr raten, dass sie rund sein darf, dass sie alle Emotionen leben darf und dass sie ihren Weg geht. Und ich glaube, das ist ein Spruch. Ich habe 3 Sprüche in meinem Leben viel gehört. Du hast ja einen schönen Namen, du hast schöne lange Haare und die wird ihren Weg gehen. Und ich glaube, diesen Spruch hätte ich mir gerne jetzt, an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, gerne schon als Kind gesagt und gesagt, du schaffst das alles.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Ratschläge, deine Tipps. Ich finde, da war unfassbar viel dabei, was wir uns alle zu Herzen nehmen können, sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen. Also da können wir uns ganz viel von abschauen von dir. Vielen, vielen Dank. Mach genauso weiter, weil du bist sehr, sehr inspirierend, auch für mich.
Dankeschön.
Und freue mich sehr, dass du zu Gast warst. Und jetzt freue ich mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Und wenn ihr noch nicht zugeschaut habt bei YouTube, dann macht das doch gerne mal. Schaut euch die Folge auch gerne per Video an. Abonniert den YouTube-Kanal, hinterlasst uns bei Spotify eine Bewertung, da freuen wir uns immer auch sehr vom Team hier bei New Work Now. Und jetzt entlasse ich euch mit folgendem Zitat unserer Gästin.
Ich bin nicht die Schublade, ich bin der verdammte Schrank.
Ein Podcast von Funke.